Heute zu Gast der Chef von Cinemax, Frank Thomsen.
Wir sind noch nicht so weit, da wir noch in der Pandemiebewältigung sind, dass wir uns wirklich komplett der Zukunft öffnen. Aber ich habe auch unser Team ziemlich umgebaut in den letzten 2 Jahren und bewusst auch branchenfremd rekrutiert, dass wir wirklich kraftvoll in die Zukunft gehen und dass wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die einfach diese Immobilien bieten. Es ist sehr naheliegend, Events und Conferencing zu machen oder eben Filme zu zeigen. Vielleicht haben wir noch ganz andere Ideen. Gaming ist noch in den Kinderschuhen, in den Kinos, aber ist sicherlich etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Und die Auslastung der Säle, die ist bis 14 Uhr gern null. Wir zahlen aber Miete von 0 Uhr bis 14 Uhr, also muss da Geschäft stattfinden. Und das entwickeln wir jetzt sukzessive. Let's go!
Go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Nach dem jetzt folgenden Gespräch musste ich mein Weltbild in einigen Aspekten ändern, denn ich dachte zum Beispiel, Kinos liegen eher am Boden, mit dem Kinogeschäft geht es so langsam zu Ende. Aber das ist gar nicht so. Mal die Pandemie ausgenommen, ist das Kinogeschäft ein sehr, sehr lukratives, weiterhin in Teilen sogar wachstumsstarkes. Sie wollen sogar neue Kinos eröffnen. Wie das Kinobusiness überhaupt funktioniert, wo das Geld da verdient wird mit Tickets, das dachte ich mir schon vorher, kann es ja eigentlich nicht sein, weil die Kinotickets kosten ja gar nicht so viel, nur 5, 6 Euro. Da kann ja nicht viel übrig bleiben. Aber wo dann das Geld herkommt, hat mir der Frank erklärt. Außerdem, was man aus Kinos so alles machen kann heutzutage, wie Kinos auch anderweitig genutzt werden können. Wir haben darüber gesprochen, ob man vielleicht die Fußball-WM in Katar, die jetzt ja im November und Dezember läuft, in Kinos streamen könnte, ähnlich wie Public Viewing, nur halt im Warmen. Aber das möchte der Frank nicht so gerne. Warum, hat er mir auch erklärt. Dann die Rolle von Blockbustern natürlich. Demnächst kommt ein ganz, ganz großer Blockbuster, war mir auch gar nicht so klar, der vielleicht nochmal ganz anderen Impact hat auf die Kinolandschaft. Zumindest für Cinemax wird es eine sehr, sehr wichtige Phase, hat der Frank erzählt. Übrigens, die Fusion zwischen Cinemax und CineStar, die es ja hätte geben sollen, über die man auch nachlesen kann, wollte sich der Frank nicht äußern, deswegen ist er nicht im Podcast drin. Vorher noch in eigener Sache. Ich habe mir doch vor einigen Monaten vorgenommen, dass ich jede Woche 3 Links rausschicke an alle die sie bekommen möchten, die es lesen möchten, zu Medieninhalten, die mich begeistert haben, die mir im Kopf geblieben sind, zum kleinen Teil auch zu Sachen, die ich selber gemacht habe, meistens natürlich Podcasts. Jedenfalls, wenn mir was aufgefallen ist, was ich cool fand, ein Artikel oder ein Buch oder eine Doku, dann sammle ich das und schicke es euch. Das Ganze wird möglich gemacht über die Software von Charles. Die machen das möglich, dass wir das umsonst per WhatsApp an euch schicken können. Charles, eine Firma, die für WhatsApp-Messaging halt steht. Und ja, wer das sehen möchte, einfach in die Shownotes gehen, dann bekommt ihr jeden Freitag von mir eine kurze WhatsApp mit den 3 Links und ganz kurz zum Text dazu, warum ich die jeweiligen Inhalte interessant fand. Und jetzt rein ins Gespräch mit Frank Thomsen und Cinemax. Moin Frank.
Hallo, guten Morgen Philipp. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir dachten, Kino haben wir hier noch nie besprochen, obwohl es jetzt schon so lange den Podcast gibt und wir natürlich immer schon wieder auch mal Schauspieler hatten oder Leute, die mit Kino zu tun haben, über Streaming schon gesprochen haben. Du bist jetzt seit 6 Jahren bei Cinemax?
Richtig.
Erst Finanzchef gewesen und dann jetzt seit 3 Jahren?
CEO, ja. Genau.
Und vorher hast du eine Weile bei Tchibo gearbeitet?
Genau, 11 Jahre, also eine lange Zeit bei Tchibo. Bin ein Kind des Handels, bin ein Kind, das nah am Kunden arbeitet und es liebt, nah am Kunden zu arbeiten. Und das tue ich heute auch bei Cinemax.
Und Cinemax, muss man dazu sagen, war eine ganze Zeit börsennotiert, ne?
Richtig.
Bis wann?
Bis 2012.
Das heißt, das hast du dann schon gar nicht mehr erlebt?
Nee, das habe ich nicht erlebt.
Und heute gehört es zu einer größeren internationalen Kinokette.
Genau. Es wurde 2012, 2013 übernommen von einem englischen Kinobetreiber, View International, die wiederum Private Equity gebackt sind.
Genau, also kanadische Fonds sind da drin, genau. Oder sowas. Und wie groß ist dieses VU International?
VU International betreibt heute 230 Kinos im Herzen Europas. Kerngeschäft sind gut 90 Kinos in England und Irland. Aha. Es gibt eine Kinokette in Polen, eine Kinokette in Italien mit vergleichbarer Größe zu Cinemax in Deutschland, Kinokette in Holland und Kinos in Dänemark.
Wie groß ist denn Cinemax jetzt standalone? Also wenn man jetzt mal von dem Ownership absieht, die Firma war ja börsennotiert. Was hattet ihr da so für eine Größe, noch Market Cap und sowas?
Wir betreiben 30 Kinos, 30 Multiplex-Kinos, ein Arthouse. Die Oberfläche variiert immer ein bisschen, mal kommt ein Kino dazu, mal nicht. Und sind in den Großstädten Deutschlands vertreten.
Okay, also die Zahlen, die man noch sehen kann aus der Zeit damals, die letzten, die ich zumindest recherchieren konnte, waren so 200 Millionen Umsatz damals und sogar krass 40 Millionen Ergebnis. Das waren ja schon damals richtig gute Zahlen.
Ja. 1500 Mitarbeiter.
Aber die haben sich ein bisschen verändert, nehme ich an.
Die haben sich ein bisschen verändert, aber auch nicht so dramatisch, wenn man jetzt mal die letzten zwei Jahre herausnimmt. Mhm. Das ist natürlich klar, dass uns die Pandemie hart getroffen hat. Dazu werden wir später nochmal kommen. Ja. Aber die 200 Millionen Umsatz haben wir auch bis vor kurzem erreicht.
Oh, wow. Ja. Okay. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil man redet doch so viel von Kinosterben und dem Rückgang der Kinos, aber das erlebt ihr dann gar nicht so.
Nein, Kino hat es schon immer gegeben. Kinosterben gibt es schon, seitdem ich Kind war. Es gab ja früher schon Streaming in anderer Form. Wir sind in die Videothek gefahren, haben uns eine Kassette geliehen. Heute ist es ein bisschen einfacher über drei Knopfdrücke. Aber es ist ein komplett anderes Segment, was wir bedienen. Es ist das Out-of-Home-Segment und nicht das Zuhause-Entertainment. Und deswegen gucke ich auch sehr positiv trotz der letzten zwei Jahre in die Zukunft.
Aber die Anzahl der Kinos in Deutschland ist schon ein bisschen rückläufig, ne?
Ja, aber sehr leicht rückläufig. Wenn wir mal überlegen, dass wir um die 160, 180 Multiplexe in Deutschland haben, dazu kommen dann kleinere Kinos an der Zahl. In Summe Kinos in Deutschland gibt es um die 1000. Gemeldet werden manchmal um bis zu 1700 Kinos. Ja. Das sind aber auch dann Einbildschirme in Krankenhäusern etc. Und diese Oberfläche ist relativ stabil geblieben. Ich glaube, in der Pandemie haben uns 5 Multiplexe verlassen. Das sind aus meiner Sicht Kinos, die auch vor der Pandemie schon Probleme hatten. Und der Markt ist stabil.
Krass. Ja. Okay, das ist ja total anders, als man das so wahrnimmt, ne?
Ja. Ja, die Medien haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen, dass man eine gewisse Wahrnehmung von Kino hat. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier immer die Gelegenheit habe, mal ein paar Insights zu teilen. Denn das Geschäft ist mega spannend, hat aus meiner Sicht eine große Zukunft und hat auch das Potenzial. Deswegen gibt es auch viele Fonds, die investieren, auch am Ende viel Geld zu verdienen. Ne?
Ich meine, wenn man das so hört, zumindest die Zahlen von vor 10 Jahren damals, ne, als man das noch öffentlich einsehen konnte, da irgendwie 2 Millionen Umsatz und dann 20% Rendite auf 40 Millionen Ergebnis, ist jetzt ja schon so, oder andere hätten das gerne, ne?
Ja, so sehr erfreuliche Double-Digit-EBITDA-Marge, die man unter normalen Bedingungen, wenn man es gut macht, verdienen kann. Ja. Und da wollen wir natürlich schnellstmöglich wieder hin zurück.
Dann sag mal kurz ein paar Worte zur Pandemie, da war dann wahrscheinlich natürlich alles jetzt eine Weile lang kaputt.
Ja, da war eine Weile etwas sehr kaputt. Hm. Du musst dir das so vorstellen, du bist ja nun sehr stark und erfolgreich im digitalen Markt unterwegs. Kino ist ja genau auf dem anderen Ende des Pendels, Non-Digital-Stationärvertrieb. Und stell dir vor, Mitte März 2020 hättest du die bundesweite Entscheidung bekommen, dass das Internet abgeschaltet wird. So muss man sich das mal vorstellen, ne? Dazu kommt, dass du in 16 Bundesländern operierst und jedes Bundesland mit seiner lokalen Regierung entscheidet, wann das Internet wieder angemacht wird. Mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit, unsere Abstandsregelung etc. Dazu kommt, dass du nicht nach vorne gucken kannst, weil du nicht weißt, wann es wieder losgeht. Und die vierte Restriktion aus meiner Sicht war, dass wir natürlich sehr stark am US-Markt hängen, an allen Entscheidungen aus Hollywood. Und wenn der Weitblick nicht gegeben ist, werden Filme nicht gestartet. Und es gibt nur ein internationales Startdatum für große Blockbuster. Das heißt, am Ende wurde uns die Geschäftsgrundlage genommen. Und da stand ich dann Mitte März.
Als relativ frisch neuer CEO.
6 Wochen nach Promotion. Ich hatte andere Pläne. Und dann gilt es, sich erstmal zu sortieren und das über Nacht. Die erste grundlegende Entscheidung, die wir als Unternehmen getroffen haben, war eben, von EBITDA auf Cash zu gehen. Es gehen keine Zahlungen mehr raus. Und das ist auch immer so leicht gesagt im Rückspiegel, aber man dachte dann, komm, das können wir nochmal zahlen, das sind kleine Verleiher, die leiden auch, aber Cash freeze. Ja. So, dann musste ich mit dem Board allein, wie gehen wir jetzt weiter vor? was sind die großen Maßnahmen? In Deutschland war es so, dass am 17. März die Kinos geschlossen waren und man nicht wusste, wie lange das anhält. Was ich gemacht habe dann, ist in einer aus meiner Sicht spannenden Idee, ich habe einen Brief geschrieben an Olaf Scholz, damals Bundesfinanzminister, heute bekanntermaßen Kanzler, ja. Vor seiner Finanzministerzeit Bürgermeister Hamburgs. Wir sind ja als Cinemax in Hamburg Platzhirsch, nicht nur was das Kinogeschäft angeht mit 4 Kinos, sondern auch was das Entertainment-Business angeht. In Hamburg kommt jeder Dritte zu uns in die Kinos, der in die Kinos geht, und ich habe mir davon erhofft, mal einen Draht in die Politik zu bilden, und habe in dem Moment, als ich diesen Brief abgesendet habe, an einen Moment meiner Jugend gedacht. Meine erste langjährige Freundin, die hat eine Ausbildung im Reisebüro gemacht. Wir hatten damals, als ich Student war, vergünstigt die Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu machen. Und ich hatte eine Flaschenpost abgesendet, einfach mal mitten im Mittelmeer abgeworfen. Die war 8 Wochen später von Franzosen in Marokko gefunden worden. Und im Moment, wo der Brief nach Berlin ging, habe ich gedacht, mal gucken, was aus dieser Übung wird. Und ich habe natürlich auch versucht, hier lokal Beziehungen zu knüpfen zu Herrn Dr. Tschentscher, und habe möglichst schnell versucht, auch wieder aufzumachen. Weil je länger dieser Moment andauert, desto länger verschieben sich Dinge, die wir ja dann, die ich da noch nicht wusste, die sie aber dann in der Folgezeit verschoben haben, uns echt noch mehr Probleme als die Pandemie gebracht haben. Und bin Ende April, also gute 6 Wochen später, mit Herrn Dr. Broster und Herrn Dr. Dressel, unserem Finanz- und Kultursenator, am Dammtor gewesen. Wer die Bild-Zeitung-Schlagzeilen der Pandemie-Beginn-Tage nochmal vor Augen hat, da wurden Kinos mit Diskotheken und Bordellen in einen Topf geworfen. Ne, die machen wir als letztes wieder auf. Und ich habe versucht, am Dammtor live vor Ort in unserem Kino mal zu zeigen, wie wir wieder Kino machen können. Das heißt, wir haben die Flächen, wir können Abstände bieten, wir können das die Spielschienen entzerren, das sogenannte Staggering, und wir können das Ganze automatisiert tun. Und da muss man auch immer mal einen Blick in die Politik haben. Die haben natürlich niemals solche Insights in Unternehmensführung. Ja. Wenn man so einen großen Kinosaal sieht, kann man sich das vorstellen. Und tatsächlich hat man die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass weitere 3 Wochen später wir am Ende wieder auf waren. Und warum waren wir wieder auf? Weil Frau Merkel am 9. Mai erlaubt hat, oder nicht erlaubt hat, sondern sie hat es in die Hände der Länder gegeben. Ihr sorgt dafür, was bei euch wann wieder aufmacht. Und wir durften am 17. Mai wieder aufmachen in Kiel, Offenbach und in Dresden. Und ich habe mich an einem Freitagnachmittag auf meinem Balkon entschieden, die Chance nutzt du. Und wir haben innerhalb von 9 Tagen alles in die Wege geleitet, die Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die Abstandsregeln, das Mediale aufgesetzt, die Marketingkommunikation, unsere Leute aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Ist ja nicht so, als wenn wir eine kleine Boutique aufmachen würden, sondern wir haben einfach wirklich hochkomplexe Spezialimmobilien mit 50 Mitarbeitern plus wieder hochgefahren und haben dann am 17. Mai wieder aufgemacht. Ich war selbst live vor Ort, habe die Gäste in Kiel per Handschlag begrüßt. Es waren ganz wenige, weil es natürlich auch kein Produkt gab. Ja. Und so sind wir dann in den Sommer gegangen, 20. Und das war schon hoch emotional. Gleichermaßen hoch emotional war es aber auch in diesem Lockdown am Dammtor-Kino mit dem Fahrrad abends vorbeizufahren und zu sehen, was ein Bild ein Kino abwirft, wenn es geschlossen ist. Ja. Und dann ging das Jahr weiter. Der Sommer war gut. Dann kam am Ende Oktober die nächste Welle und mit dem 28. Oktober wieder die staatliche Anweisung, Schließung ab 1. oder 2. November. Ja. Und ich war an dem Sonntag vor diesem Montag der Schließung nochmal im Kino, und das war voll. Die Menschen haben es genossen. Und habe damals auch nochmal mit Dr. Dressel, unserem Finanzsenator, gesprochen. Der sagte mir, ja, wir machen nachher zu Weihnachten wieder auf. Jeder soll ja auch seine Weihnachtsgans im Kino kriegen. Aus dem Weihnachtsbraten wurde dann Juli 2021.
Wow.
Und 8 Monate Stillstand. Und in dieser Zeit ist natürlich eine Menge passiert. Denn die ganzen Verleiher haben ihre Filme nicht zeigen können. Es war ja nicht nur ein deutsches Thema, es war ein weltweites Thema. Und das hat zu disruptiven Einflüssen auf das Geschäftsmodell geführt. Im Sinne von Fensterdiskussionen, im Sinne von Invest in eigene Streaming-Kanäle von Warner, von Disney. Und das hat nochmal eine ganz andere Dimension des Geschäftsgebarens für uns gebracht.
Also heißt es jetzt, Filme nicht mehr Premiere feiern im Kino, wie das früher war, die großen Blockbuster, sondern dass teilweise große Blockbuster direkt auf Disney Plus, direkt zu Netflix gehen.
Genau.
Und das ist
nicht zu Netflix direkt gehen, sondern in die eigenen Kanäle. Von Disney, Mulan war einer, oder Wonder Woman von Warner gegen die eigenen Kanäle. Und ich kann das ja am Ende verstehen, wenn ich auf der anderen Seite gesessen hätte und die ganzen Produktionskosten immer vorfinanziere und keinen Cash reinbekomme, dann muss ich natürlich sehen, wie ich damit umgehe. Aber für ein Kinogeschäftsmodell ist das natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass es eine Handvoll Filme waren von etlichen hundert, die dann tatsächlich direkt in die Streaming-Kanäle gegangen sind.
Und ist das wieder umkehrbar? Also merkt man, dass es wieder jetzt direkt Richtung Kinopremiere geht oder bleibt das so?
Nee, das ist definitiv umkehrbar und es ist auch aus meiner Sicht, wie ich eben schon sagte, vertretbar, dass man Entscheidungen trifft in der Not. Aber auf beiden Seiten sitzen auch Geschäftspartner, die langjährige Geschäftsbeziehungen pflegen, die auch um die Profitabilität des Kinogeschäftes wissen versus Streaming. Und deswegen gibt es jetzt Tendenzen natürlich eher in die ganz normal in die Kinowelt, die Artikel oder die großen Blockbuster wieder reinzutragen.
Wie stark ist denn euer Geschäft abhängig von den großen Blockbustern? Also wie viel Prozent des Umsatzes machst du mit den, sagen wir mal, Hollywood-Mega-Dingern und wie viel mit dem Rest?
Also weit mehr als 50%.
Okay.
Werden mit den großen Blockbustern gemacht.
Also sag mal ein paar Sachen, die jetzt in den letzten Wochen richtig eingeschlagen haben, wahrscheinlich hier Top Gun oder so.
Top Gun ist einer der großen Titel, die in den letzten Wochen genannt werden. Da haben wir eine Erwartung gehabt in Deutschland, dass der um die 1,2 Millionen Besucher macht. Der wird gern 3 Millionen machen.
Wow.
Das ist ein Riesenerfolg weltweit. Der größte Erfolg von Tom Cruise. Hat die Milliarde Dollar Umsatz geknackt. Auch in den USA ist das Geschäft in England durch die Decke gegangen.
Wenn man überlegt, über der kurz 3 Millionen Besucher bei so einem durchschnittlichen Ticketpreis bei euch, was ist das so für
8,80 Euro, 9 Euro.
Also 9 Euro. 10 Euro, dann sind das 30 Millionen. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ihr hattet schon vor Jahren so 200 Millionen Umsatz, dann ist es ja schon fast mehr als 10% des Umsatzes.
Nee, das ist das Marktvolumen. Ne? Der macht 3 Millionen Besucher in Deutschland.
Nicht nur bei euch, okay.
Und mit unserem Marktanteil multipliziert bei uns deutlich geringer.
Ja.
Aber du hast eine Menge von, für jeden Donnerstag kommen neue Filme. Und das ist aber einer der Kerntitel.
Also ist denn so ein Titel bei euch jetzt konkret bei Cinemax, sind das dann 5% des Umsatzes oder sowas?
Kann man so groß sind die Titel nicht.
Okay.
Aber es ist so, dass wenn ich jetzt zurückgucke, die letzten 8 Monate war die größte Überraschung Spider-Man.
Mhm.
Spider-Man ist ein Sony-Produkt, das wurde Mitte Dezember in die deutschen Kinos und in die weltweiten Kinos gebracht. Wenn wir so ein bisschen zurückerinnern, haben wir staatliche Auflagen bekommen Anfang November 2G, aus dem dann 2G Plus wurde. Das heißt, der Staat hat entschieden, dass Ungeimpfte nicht ins Kino gehen. Und wir wissen alle aus eigenen Erfahrungen, wie umstritten, egal in welchem Camp man ist, diese Entscheidungen waren. Aber ich habe damals mal geguckt, 10 Millionen Erwachsene waren ungeimpft. Die haben alle Kinder, das heißt, die sind aus der Kinowelt ausgeschlossen. Dann kam das Plus dazu, dann ist es die dunkle Jahreszeit. Wer um Himmels Willen geht denn, bevor er ins Kino geht, als Geimpfter sich nochmal testen an dem Tag? Und in Deutschland waren das 4,5 Millionen Menschen an der Zahl in dem Peak von Omikron. Und das hat uns einfach so bestätigt in unserem Geschäftsgebaren, weil das auch ein dreifaches Niveau zu unserer Erwartung war und uns also wirklich sehr stark durch diese total eingeschränkte Zeit des Geschäftsgebaren
gebracht hat. War das?
Spider-Man, ja.
Habt ihr denn generell viel staatliche Hilfen bekommen? Also wenn du die ganzen Einschränkungen beschreibst?
Ja. Da kann ich nochmal anknüpfen an meinem Brief zu Olaf Scholz. Zunächst einmal gilt, hilf erstmal den Kleinen, das ist eine große Konzernkette, brauchen keine Hilfen, können andere Leute Geld reinstecken. So, jetzt ist es aber auch so, je mehr man sich mit dem Thema Kino beschäftigt, wird auch der Politik klar, dass die großen Ketten das Produkt Kultur am Laufen erhalten. Auch jedes Arthouse-Kino verdient sein Geld mit James Bond. Auch wenn sie hochintellektuellen Content spielen, der auch andere Zielgruppen anspricht, aber das Geld in der Kinowelt wird mit großen deutschen und internationalen Blockbustern verdient. Und am Ende glaube ich, soweit ich mich damit beschäftigt habe, dass der zweite Lockdown, der dann per November mal über Nacht verkündet wurde, auch nicht unbedingt legal komplett durchsetzbar gewesen wäre, ohne eben Fördermittel zu gewähren.
Mhm.
Weil die Grundlage des Geschäfts war einfach mal so wiederzunehmen und auch für so lange Zeit zu nehmen, wie soll das funktionieren? Und ich habe versucht seit diesem Brief an Olaf Scholz und nicht nur ich, sondern alle Kinobetreiber Deutschlands, wir über unsere Verbände, haben eine Sprache gesprochen und auf uns aufmerksam gemacht. Mhm. Und wenn man mal die ganzen Kulturwissenschaftler, die Menschen auf der deutschen Bühne, hinter den Kulissen, die den Bildschnitt machen, die Tontechniker, die Maskenbildner sieht, da ist eine Riesenmenge von Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, die das Kulturgut Deutschlands halten, inklusive der Theater, Wissenschaften, die wirklich dann am Ende gewesen wären. Und das hat dazu geführt, dass wir am Ende immer wieder auf uns aufmerksam gemacht haben. Es gab dann mal so kleine Beiträge vom Land Schleswig-Holstein, vom Land Nordrhein-Westfalen. Der Söder hat ein bisschen Geld auf den Tisch gepackt und am Ende mit der Anordnung des zweiten Lockdowns haben Peter Altmaier und Olaf Scholz gesagt, ihr bekommt einen Betrag in Abhängigkeit des Umsatzes, den ihr in 2019 gemacht habt in diesem Vergleichszeitraum, und der hat definitiv geholfen. Ja. Wir hatten das Glück als Cinemax, dass wir aus einem enorm starken Q4 2019 in die Pandemie reingegangen sind. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Da kam die Joker-Überraschung, dann kam Elias Mbarak mit dem perfekten Geheimnis, eine deutsche Produktion, über 5 Millionen Besucher. Das war ein paar Jahre her, dass mal ein deutscher Film über 5 Millionen Besucher gemacht hat. Dann kam die Disney-Produktion Frozen 2, 6,5 Millionen Besucher. Dann kam vor Weihnachten Star Wars, fast 6 Millionen Besucher. Und dann war Mitte Februar die Nachricht, oh, für uns als internationale Gruppe, oh, in Italien machen Kinos zu. Und da war ich noch naiv und dachte, oh, die armen Italiener, das ist ja blöd, wenn die Kinos zu sind. Und genau 2-3 Wochen später hatten wir es bei uns, eine Woche später in England, und haben aber diesen Kontakt am Ende in die Politik hinein und auch dieses Medienecho aus der Wiederöffnung als erster Kinobetreiber Deutschlands immer wieder genutzt, um darauf aufzusetzen, mit der Politik Gespräche zu führen. Ich hatte einen sehr wertvollen Kontakt ins Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier, dass wir auch diese November-Dezember-Hilfen, die den Kinobetreibern gewährt wurden, dann genutzt haben, da der Lockdown ja dann noch von Januar bis Juni ging, einfach im gleichen Mechanismus für uns nochmal fortzuschreiben. Das musste mit der EU verhandelt werden. Und da nach EU-Recht nicht Fördermittel in ein Land gegeben werden können, sofern es vielleicht potenziell über die Grenzen hinaus wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben könnte. Aber wir haben uns auch da behaupten können und haben auch für diese ganze Schließungszeit sehr viel Unterstützung bekommen, wofür wir auch alle, und hier spreche ich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur von Cinemax, sondern aus der Kinowelt, sehr dankbar sind. Und ich habe auch mal die Zeit genutzt und auch stark darüber nachgedacht, in der Politik zu sein in diesen Zeiten. Wir alle waren ja, wie ich ja auch, ob ich nun 6 Wochen CEO war oder 5 Jahre, wir alle wussten nicht, wie wir damit umgehen. Und die haben alles getan, was sie tun konnten. Und dafür sind wir alle sehr dankbar.
Habt ihr denn verlustreiche Jahre gehabt, oder war der am Ende dann trotzdem?
Nee, wir haben verlustreiche Jahre gehabt. 2020 das heißt, trotz der Hilfen war Hilfen hochdefizitär, 21 sah dann besser aus. Und für mich entscheidend war, wie gehst du zurück im Juli 21, wenn du wieder aufmachen darfst? Was passiert im deutschen Markt? Kommen die Leute wieder? Kommen sie nicht wieder? Und wir haben tolle Releases gehabt. Größter Film im Juli 21 war die Disney-Produktion Black Widow. Und wir haben sofort Break-Even geliefert, profitables Geschäft, und haben auch ein paar interessante Bewegungen kennengelernt, dass auch viel mehr gespendet wird im Kino, also auch an Nachos und Popcorn konsumiert wird, was wir darauf zurückführen, dass das Warten ein Ende hatte, dass sicherlich die Pandemie auch dazu beigetragen hat, dass man wartet, dass man sich queued, dass man einfach Abstand hält, dass Dinge länger dauern, und so gab es ein paar ganz interessante Nebeneffekte, die wir beobachten konnten, und waren froh, zurück zu sein. Dann ging es in die Omikron-Welle, und jetzt sind wir eben so einigermaßen aus diesem Schlamassel raus. Aber wir wissen alle nicht, wie unsere Politiker mit dem Winter umgehen und wie auch sich gewisse Entwicklungen in der Welt tun. Insofern müssen wir darauf auch immer wieder ein Auge werfen.
Ich meine, Stichwort jetzt Inflation und die nächsten Herausforderungen. Eure Ticketpreise sind ja eigentlich seit Jahrzehnten relativ moderat. Also wenn du sagst, so 7-8 Euro ein Ticket oder 9 Euro, das ist jetzt ja vergleichsweise gar nicht so viel, wenn man jetzt guckt, was andere Dinge kosten. Habt ihr auch nicht so stark erhöht in den letzten
Jahren? Nein, wir haben sogar einen anderen Schritt gewählt. Seit 2018 haben wir bewusst Preispunkte gesetzt ab 5,99 jeden Tag, jeder Film. Wir haben das in kleineren Standorten getestet. Wir haben jetzt mit der Wiedereröffnung zum 1.7.21 große Häuser auch im Preis nach unten korrigiert. Hamburg Dammtor, Essen, Berlin, das sind 3 der größten 15 Kinos in Deutschland, und wollen eben das Produkt Kino in den Markt bringen. Was ich ganz interessant finde, wenn man abends im Supermarkt steht, einkauft und sich mal überlegt, welche Reichweite das Produkt Kino hat und da 10 Leute vor einem stehen und man die Werte von 2019 von der GfK heranziehen, gehen nur 4 Menschen von 10 ins Kino im Jahr 2019. Die wiederum gehen nur 4-mal. Und das sind für mich so die 2 Kernstellhebel, auf die wir im Management einwirken müssen. Und die Wiederholrate eines Kinobesuches wird natürlich durch Preis getriggert. Mhm. Gleichermaßen aber auch die Ansprache von vielleicht Nicht-Kinogängern, die dann aus irgendwelchen Kanälen mal hören, oh, 5,99 ist ja vielleicht mal ganz interessant. Und das führt zu...
Also ihr wollt eher den Markt erweitern und mehr Leute gewinnen, ihr wollt nicht aus den bestehenden Leuten mehr abschöpfen.
Wir wollen beides. Wir wollen beides. Also weil beide KPIs sind für mich so klassisch, ist das Glas halb voll oder halb leer. Für mich gibt beides Riesenpotenzial. Und wenn du von 40% Reichweite auf 41 gehst, hast du einen Megahebel. Und wenn du von 4 Besuchen im Jahr auf 4,25 gehst, hast du einen Megahebel. Das ist für mich ein Industrieauftrag.
Was hat man denn noch für Möglichkeiten? Also jetzt außer den Preis zu reduzieren, das ist ja offensichtlich die Eintrittsschwelle. Dann natürlich Filme, logischerweise, auf die ihr jetzt nicht so viel Einfluss habt, die da wie im Zweifel die Massen begeistern und neugierig machen. Was kann man denn noch tun?
Also sind die klassischen Themen wie CVM, ne, Kundenbindung, Loyalty-Programme. Es sind aber auch aus meiner Sicht, und da möchte ich sehr viel Wert drauf legen in der Zukunft, weitere Geschäftsfelder, die wir auch bedienen, so rund ums Events und Conferencing. Die Kinoimmobilien, die wir haben, die sind mitten in den Großstädten. Wenn du in Deutschland aus den Bahnhöfen fällst, wirst du das Cinemax-Logo sehen in den meisten Fällen. Und wir sind eben ein Eventanbieter, nicht nur primär fürs Film, sondern auch jeden Tag geöffnet. Und Unternehmen können bei uns unsere Seele buchen. Ja. Und wenn meine These von eben 40% Reichweite zutrifft, auch auf ein Event, was wir im Saal 1 in Dammtor mit 1000 Leuten machen, dann bist du 600 Nicht-Kinogänger, die in einem Unternehmen mal eine Filmpräsentation sich anschauen, was übrigens super Spaß macht auf der großen Leinwand mit schönem Sound, wirst du neue Leute reinkriegen. Denn ich glaube, wer einmal im Kino ist, der wird definitiv wiederkommen. Aber es ist ein Produkt, was nicht unmittelbar im Relevant Set der Freizeitgestaltung in Deutschland
steht. Andere Produkte, also gar nicht Filme, sondern zum Beispiel Corporate Events, versucht ihr Menschen ins Kino reinzubekommen. Ja.
Wir versuchen auch die Stärke der Marke zu nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt gerade in Überlegungen sind, auch mit wem wollen wir unser Kaffeegeschäft bedienen, das ist bei uns in Deutschland nicht groß, ist in anderen Märkten viel größer, aber wir testen gerade Starbucks und Costa, das sind zwei internationale Marken, die eine ist super bekannt in Deutschland, die andere noch nicht so, aber auch gemeinsam Reichweite zu generieren, die Marke bekannt zu machen. Wenn man überlegt, dass wir in 2019 13 Millionen Gäste bei Cinemax haben in 31 Kinos, ist das für einen Kaffeeanbieter tolle Reichweite. Und für uns, wenn wir da geschickt in Kooperation gehen und in die Reichweiten der anderen reinkommen, sind das auch immer mediale Wege, die man gehen kann, um auf die Marke Cinemax und einen tollen Kinobesuch in unserem Standort aufmerksam zu machen.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen, Orientierungs-, Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit QLIQID.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes.
Zurück zum Podcast. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass in den USA die Leute viel häufiger ins Kino gehen in einem Jahr als in Deutschland. Irgendwie teilweise Faktor 2- oder 3-fach mehr ins Kino gehen als hier. Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Das ist in Frankreich und England ähnlich. In Deutschland ist es aber schon immer niedriger gewesen. Und warum das so ist, die Frage würde ich auch gerne beantwortet bekommen. Aber das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Muss ich auch passen.
Okay. Okay, aber es ist schon kulturell interessant. Ne? Dass das in vielen anderen Ländern Kino viel häufiger gemacht wird. Hier ist der Haupttreiber dann wahrscheinlich irgendwie der Film, der einen reinlockt und nicht so der Rhythmus. Also stell mir vor, dass andere sagen, okay, wir gehen einmal im Monat ins Kino, gucken irgendwas, egal was kommt. Und hier in Deutschland war dann meine Erklärung, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, hier geht man wirklich nur anlassbezogen, okay, den Film will ich unbedingt sehen, dann gehe ich ins Kino und wenn kein Film da ist, dann gehe ich halt nicht.
Ja, es ist sehr differenziert zu betrachten. Es gibt die Menschen, die auch jeden Tag ins Kino gehen, gibt es auch bei uns. Es gibt in Berlin einen Kunden, der kommt mittags und geht abends um 23 Uhr nach Hause. Das macht er jeden Tag, bis auf freitags. Es gibt diese Cineasten, die gucken die okay. Filme, die bleiben im Saal sitzen, gucken sich den nächsten an. Die haben die Goldcard und die nutzen die auch. Und dann gibt es diejenigen, die ganz selten gehen. Dann gibt es diejenigen, die mal filmbezogen gehen. Top Gun hat eine gewisse Zielgruppe angesprochen. Einige davon haben schon 1984 oder 86 den ersten Teil geguckt. Andere sind Tom Cruise-Fan. Andere lassen sich dann mitreißen. Und das ist sehr, sehr speziell pro Film, also je nach Zielgruppe.
Goldcard heißt?
Goldcard heißt, du zahlst einen Betrag X und dafür kannst du unendlich ins Kino gehen.
Das ist bei euch dann, innerhalb von Cinemax? Oder?
Genau, das ist ein Kinoprogramm, was wir haben.
Okay. Ja. Okay. Was gibt es noch für Möglichkeiten, so Kinos zu aktivieren, außer Corporate Events? Also ich meine, ich stelle mir jetzt vor, weiß nicht, im Herbst oder Winter kommt die Fußball-WM, kann man dann bei euch demnächst Fußball gucken oder was
gibt's noch? Ja, da gibt es geteilte Meinungen zu. Also ich bin ein ganz klarer Verfechter von Fokus aufs Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist Film. Wir haben auch in der Pandemie gesehen, dass ganz viele Wettbewerber Autokino geboten haben. Mhm. Wir haben uns darauf fokussiert, ganz schnell wieder aufzumachen und unsere Gäste wieder zu bekommen. Mhm. Und bei einer WM muss man eben wissen, dass man ein anderes Publikum anzieht. Wir haben viele Familien, wir haben viele junge Leute und wir wollen keine rivalisierenden Gäste in unseren Kinos haben.
Also keine Fangesänge?
Keine Fangesänge schon, wenn es friedlich ist, aber wir müssen dann auch Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir müssen Security bieten und man muss sich darüber bewusst sein, dass das alles unter Kontrolle bleiben muss. Und das ist bei Fußball manchmal eben, wie man es aus dem Stadion kennt, gar nicht so einfach. Und manchmal gibt es ein paar Kettenreaktionen. Und ich möchte, dass jeder Gast zu uns kommt und dass er auch sich so auf den Film freuen kann, genießen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen bewerten wir das gerade. Ich will das nicht ausschließen, weil es sicherlich ganz spannend ist, mal so eine WM zu zeigen. Aber haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht.
Champions League gezeigt. Ja, Public Viewing wird es ja nicht geben können, weil das ja alles dann kalt ist und vielleicht, weiß ich nicht, schneit und regnet. Ja. Das heißt, es wäre doch eigentlich, so habe ich jetzt gedacht, irgendwie perfekt für euch zu sagen, okay, wir machen das Public Viewing quasi in unseren Sälen.
Ja. Sind wir in Überlegung, was aber definitiv die Zukunft sein wird, ist alternativen Content zu stärken. Das heißt, wenn es Konzerte gibt, die weltweit stattfinden, die in die Kinoseele zu übertragen. Wir haben das sehr erfolgreich dieses Jahr gemacht mit dem K-Pop BTS aus Korea. Aha. Wenn wir dann an einem Tag mal 15.000 junge Menschen mit Feuerzeugen und mit Gesängen für 25 Euro bei uns im Kino deutschlandweit begrüßen dürfen, haben Marktanteil von 33% gehabt. Oder
das heißt, diese Anime Band BTS, diese koreanische K-Pop-Band, die hat ein Konzert gespielt. Wo haben die denn gespielt?
Ich weiß es gar nicht genau.
Irgendwo auf der Welt?
Irgendwo auf der Welt.
Und das wurde dann in alle Cinemax reingestreamt?
Ja, auch in andere Multiplex-Kinos. In einigen unserer Märkte, in denen wir agieren, waren wir exklusiv. Aber wir haben uns frühzeitig darum gekümmert, haben starke Vorverkäufe erzielt, horrende Marktanteile gesehen und ein tolles Event gehabt. Und das ist definitiv die Zukunft.
Und dann kommen halt Kinder vor allen Dingen.
Ja, jugendliche Fans. Ja. Also die grölen mit von einer, wie im Konzert. Obwohl ja jeder weiß, dass man es nicht mitbekommt, aber es ist eine Stimmung im Saal, die einfach nur für Entertainment
ist. Und das kostet 25 Euro dann?
In diesem Fall ja.
Also wärst du so einen normalen Film, haben wir gerade gesprochen, der
ab
dann
95.
Aber das ist, weil es dann Livestreaming ist, ist dann teurer.
Ja. Das Ganze geht dann in die ganzen sozialen Medien raus. Jeder ist froh, im Cinemax zu sein oder im Kino zu sein, streamt das Ganze, postet es und gibt uns auch wieder Reichweite, was alles so möglich ist. Ne?
Aber ich meine, wenn man das so hört, dann, ich meine jetzt keine Ed Sheeran-Tour, Coldplay-Tour, sind das auch Sachen, die ihr demnächst im Kino dann bringen wollt?
Kann man alles überlegen, muss alles passen, aber muss man natürlich auch so ein paar Wertschöpfungsketten berücksichtigen, was die Rechte angeht, was die Vermarktung angeht, aber das ist definitiv die Zukunft. Und ich glaube, da kann man sich eben auch als Multiplex deutlich differenzieren vom Wettbewerb. Wenn man es gut macht, wir machen das natürlich zentral aus London und bilden Kontakte, nehmen die Deals dann für 230 Kinos an und haben deswegen immer mal so ein Leckerli, auch für unsere Gäste. Und da sehe ich definitiv die Zukunft, denn die ist eigentlich unbegrenzt. Wenn man mal ganz nackt auf Kino guckt, haben wir eigentlich angemietete Spezialimmobilien einer extremen Größe. Und wir haben People. Und alles, was wir in die Seele bringen, neben dem Kerngeschäft Film, liegt ja an uns. Und wir sind noch nicht so weit, da wir noch in der Pandemiebewältigung sind, dass wir uns wirklich komplett der Zukunft öffnen. Aber ich habe auch unser Team ziemlich umgebaut in den letzten 2 Jahren und bewusst auch branchenfremd rekrutiert, dass wir wirklich kraftvoll in die Zukunft gehen und dass wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die einfach diese Immobilien bieten. Es ist sehr naheliegend, Events und Conferencing zu machen oder eben Filme zu zeigen. Vielleicht haben wir noch ganz andere Ideen. Gaming ist noch in den Kinderschuhen, in den Kinos, aber ist sicherlich etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Und die Auslastung der Seele, die ist bis 14 Uhr gen Null. Wir zahlen aber Miete von 0 Uhr bis 14 Uhr, also muss da Geschäft stattfinden. Und das entwickeln wir jetzt sukzessive.
Was können wir da vormittags machen?
Wir haben in einigen Standorten Universitäten, wir haben in einigen Standorten am Sonntag freie Gottesdienste, wir haben ganz viele verschiedene Dinge, aber immer nur punktuell und setzen uns jetzt gerade international auch mal damit auseinander, was geht eigentlich in welchem Land und was können wir bei uns nochmal machen und wie gehen wir an die großen Player in Deutschland ran, was Roadshows angeht. Da ist also aus meiner Sicht jede Menge Potenzial, was wir derzeit liegen lassen. Gerade so in der nachpandemischen Phase wäre ich deutlich weiter, wenn es nach mir ginge. Viel Geschäft findet in Hotels statt. Wir alle kennen das, wenn wir mal früher im Hotel saßen und auf einen kleinen Bildschirm vorne gucken. Und wenn man das einmal im Kinosaal erlebt, ist es aus meiner Sicht so, dass man immer wiederkommen möchte.
Versucht ihr das denn auch irgendwie sozusagen als Luxusprodukt zu positionieren, indem ihr die Kinos weiter aufrüstet? Also ich meine so andere Arten von Stühlen, die man so verstellen kann, ledermäßig. Das, ja. Also ich verfolge es in Hamburg hier so ein bisschen, dass es hier gemacht wird, dass die Kinos ja so umgerüstet werden.
Wir haben nicht nur so weit gedacht, dass wir den Preis reduzieren, das kann am Ende jeder, sondern wir verfolgen eine klare Unternehmensstrategie international, die nennen wir im Englischen Reset, Recline, Optimized. Reset heißt Preis runter, Reichweite generieren, Recline heißt Theater umbauen und das tun wir, jeden Saal, jeden Sitz, also Vollumrüstung und das machen wir mit Recliner-Sitzen, diesen Sitzen, die man mal ganz platt formuliert aus der Business Class kennt, wenn man hinten aus der Economy Class nach vorne guckt, die man auf Knopfdruck nach hinten lehnen kann. Du hast Beinfreiheit, du guckst nicht auf den Hinterkopf des Vormanns, du hast aus jedem Sitz einen Top-Blick. Und wir haben die Pandemiezeit, die Schließungszeit genutzt, neun Theater umzubauen. Mhm. Mal so um die 20 Millionen Euro investiert. Das ist viel für den deutschen Kinomarkt. Das haben wir gemeinsam getan mit unseren Vermietern. Und die haben uns dabei unterstützt. Gleichermaßen haben wir mit denen verhandelt, Leute, wir können keine Miete zahlen, weil wir geschlossen sind. Also es waren sehr herausfordernde Stakeholder.
Gehören euch keine Immobilien?
Also, nein, die haben wir alle angemietet.
Okay, per Definition, also die Gebäude gehören euch nicht?
Nee, die gehören uns nicht. Und wir haben eben, wenn man einen Saal, einen normalen Saal umrüstet in Recliner-Bestuhlung, gehen zwei Drittel der Sitze raus. Das heißt, wenn du jetzt Dammtor, Saal 1 ist der größte Saal in Deutschland, hat gut 1000 Sitze, wenn du den umbauen würdest, hast du noch 333. Aha. Da sagt eigentlich jeder, ob man noch ganz klar ist in der Birne, was macht ihr mit den ganzen anderen Sitzen? Deswegen der dritte Schritt, Optimize. Optimize heißt im ersten, für das bessere Produkt erhöhen wir dann auch die Preise, weil es einfach ein ganz anderes Kinoerlebnis ist. Aha. Das kriegen wir auch gespiegelt aus Kundenfeedback über sogenannte Net Promoter Scores, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist. Und dann gehen wir natürlich wie die Flugindustrie in die Auslastungssteuerung. Wer früh bucht, hat vielleicht einen anderen Preis. Wer vorne sitzen will, kann für 5,99 sitzen.
Also
wer
hinten sitzen will. Yield Management,
ja. Genau. Yield Management, genau. Und dafür sind wir dabei, die ganzen Softwares, die AI zu implementieren in den nächsten 2 Jahren. Und das wird uns nochmal einen deutlichen Schub geben. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, aus Kundensicht eben das Standing, wie du es eingangs gesagt hattest, bekannteste Kinomarke Deutschlands. Wir tun eine Menge. Und werden diesen Weg auch konsequent weitergehen. Wir bauen jetzt gerade am Potsdamer Platz in Berlin für etliche Millionen Euro um. Wir haben 2 weitere Standorte in der Pipeline, wo wir kurz vor Mietvertragabschluss sind. Wir wollen ab August weitere Gespräche führen.
Also ihr wollt wirklich weitere Standorte eröffnen?
Nee, wir wollen weitere umbauen.
Umbauen?
Also, und neu das heißt, auch? Oder neu öffnen jederzeit gerne. Also ich glaube, dass sich diverse Opportunitäten ergeben werden.
Aha.
Und unser Unternehmensgründer Tim Richards, der CEO von View International, der ist ein Mann von M&A. Er hat damals ein paar Kinos von Warner übernommen. Mittlerweile führen wir 230 Kinos. Ich habe letzte Woche mit ihm 3 Tage hier in Deutschland verbracht. Und wenn wir so diese nachpandemische Phase überstanden haben, konsolidiert sind, bin ich mir sicher, dass der Weg der Gruppe, ob in Deutschland oder anderen Märkten, wieder in Richtung M&A geht.
Also zu kaufen dann am Ende, was schon da ist.
Ja.
Aber nur das neue, werden noch neue Kinos gebaut überhaupt?
Ja. Auch das in der Hafen City wird ein neues Kino gebaut.
In Hamburg, okay.
Ja. In der Hamburger Hafen City, genau. Das ist für uns damals auch eine Betrachtung gewesen, sollen wir es operieren oder nicht. Für uns ging der Business Case nicht auf, aber es wird von einem anderen Multiplex-Betreiber Deutschlands wahrscheinlich Anfang 2024 eröffnet.
Okay, also das heißt, es gibt in Deutschland auch dann generell jetzt Hafen City oder woanders irgendwie irgendwelche Leute, die
ja.
Businessmodell darin sehen, jetzt noch neue Kinos zu öffnen. Das ist
ja
interessant.
Ja.
Aha. Und trotzdem, ich hatte jetzt so ein bisschen auch bei anderen, wo man Zahlen sehen kann, mal so reingeschaut. UCI ist ja einer eurer Wettbewerber.
Ja.
Die haben ganz häufig nur so 20% Auslastung, so konnte man sehen. Also nur 20% der Vorstellung haben mehr als 20% Auslastung. Ja. Das ist ja, wenn man es so liest, desaströs.
Ja, die Gründungszeit der Multiplexe hatte noch ein anderes Volumen. Der größte deutsche Titel der jüngsten Vergangenheit war ja von Michael Herbig, der Schuh des Manitou, im Jahr 2000. Da waren 11,8 Millionen Menschen in Deutschland im Kino. Mhm. Davon sind wir weit entfernt. Aber nichtsdestotrotz sind diese KPIs, ich denke mal, auf alle Kinobetreiber anwendbar. Mhm. Du hast aber bei den Blockbustern hast du Vollauslastung. Mhm. Und deswegen ist es für uns eben auch immer diese Überlegung mit dem Umbau und Recliner, wie viel Occupancy verlieren wir wirklich? Wenn wir das nämlich managen, dass wir auch ein bisschen Impact nehmen durch Preisgestaltung, durch Spielschienen auf, gehe ich vielleicht am Donnerstagnachmittag schon mal ins Kino, statt am Samstag, wenn alles voll ist, buche ich früher, damit ich mir meine Tickets sichern kann. Yield Management, damit kann man das sehr gut managen und das ist alles Big Data driven und insofern.
Wer kriegt in Deutschland die Kinos noch voll? Also irgendwie, du hast gerade Bulli Herbig gesagt, hat das damals geschafft. Wer schafft das heute noch? Also ist es irgendwie Til Schweiger nach wie vor, Schweighöfer, Mbarek? Wer macht die Kinos noch voll?
Christoph Maria Herbst mit seinen Produktionen, Vorname, Nachname, Elias Mbarek, Perfekte Geheimnis. Es ist sehr schwer prognostizierbar, weil wir meist bei der Einwertung konservativ sind und es kommen immer Überraschungen. Es wird jetzt im nächsten Jahr noch eine Borat Daktekin-Produktion geben, die noch nicht
betitelt ist. Der Autor von den Mbarek-Filmen.
Richtig. Und es gibt immer Überraschungen. Es sind internationale Blockbuster und da lassen wir uns mal überraschen.
Aber guckst du das selber mit an? Also bist du da selber oder
im Saal?
In der Auswahl. Was nehmt ihr jetzt rein?
Nein, also wir wissen, wir haben sehr gute Geschäftsbeziehungen über Jahre und wir wissen, dass was an Produkten kommt. Wenn wir jetzt mal in eine Planung fürs nächste Jahr gehen, dann kennen wir natürlich nicht alle paar hundert Titel. Aber wir kennen die großen Filme, die ein paar Millionen Besucher machen. Das sind internationale Franchises, das sind ein paar lokale Produktionen. Und daraus leiten wir ab, weil wir ungefähr wissen, wie viel Marktvolumen die größten 10 Titel in einem Jahr machen.
Aber die größten 10 machen bei euch dann schon, sagen wir mal, die Hälfte des Umsatzes oder sowas?
Ja, nicht ganz, aber die machen einen riesen Anteil aus, sodass man über einen Dreisatz ausrechnen kann, wie groß ungefähr der Markt wird. Und wenn man ehrlich ist, ist das unglaublich schwierig, Filme zu prognostizieren. Wir haben natürlich immer Vorgängerbetrachtungen bei Franchises. Wenn Mission Impossible rauskommt, gucken wir den letzten an. Was macht der jetzt? Da kannst du ungefähr in dem Bild machen. Es gibt auch viele neue Trends, die ganz spannend sind.
Zum Beispiel?
Wenn wir jetzt gerade die Minions sehen, Illumination hat weitergearbeitet, wird im nächsten Jahr 2 Filme rausbringen. Einer dreht sich rund um Super Mario, den die einen oder anderen noch aus dem Spiel kennen. Mhm. Und es gibt einen anderen, Migrations, das ist so eine Entengeschichte für Kinder. Tolle Animation, das ist etwas, was eine Fortführung der Minions ist, die ja sehr erfolgreich waren. Es gibt verschiedene andere Produktionen. Es ist eine Menge hinter den Kulissen los, glaube ich, derzeit, was das ganze Filmwerk weltweit angeht. Also meine Einschätzung, wenn man das jetzt mal betrachtet, so im Streaming, Netflix hatte im November einen Börsenkurs von über 600 Euro pro Stock.
Ja.
Heute unter 180 gesagt, diese Woche ein bisschen stabilisiert.
Aber es komplett eingebrochen, ne? Totaler
zwei Drittel Unternehmenswert,
ja.
Flöten.
Ja,
so.
Ja, ja.
Was macht Netflix jetzt und woran liegt das? Ganz oft wurde ich während der Pandemie gefragt, sterben die Kinos? Und ich habe immer gesagt, Philipp, wenn wir beide gerne nächste Woche abends ins Restaurant gehen wollen, wenn wir da nicht hingehen, weil wir Hunger haben, dann gehen wir dahin wegen des Erlebnisses. Ich war letztens beim HSV gegen Hannover 96, wenn ich im Stadion bin, ich gehe da ja nicht unbedingt primär hin, um das Spiel zu gucken, sondern ich gehe da hin mit den Kumpels, Bier zu trinken, eine Wurst zu essen und es stand zur Halbzeit 2-1. Ich wäre froh gewesen, abgepfiffen wurde, weil es so ein Adrenalin gegeben hat in der Phase. Das Gleiche ist ja im Kino. Ich gehe da nicht primär nur wegen des Films hin, sondern ich gehe da wegen des Entertainments hin, des Gemeinschaftserlebnisses. Ich freue mich drauf. Popcorn, Nachos, volle Seele, gemeinsam lachen. Und die Stärke dieses Produkts Kino, die gab es in der Vergangenheit, die wird es auch in der Zukunft geben. Und Netflix, Stock ist eingebrochen. Warum ist der eingebrochen? In der Pandemie mussten wir alle zu Hause bleiben. Haben wir das jetzt uns alle mehr angeguckt, weil die Kinos geschlossen waren oder wussten wir nicht wirklich, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten? So, und Netflix-Analysen besagen, dass ein Großteil der Abonnenten gecancelt hat, weil der Content zu schwach ist und weil es zu teuer ist. Das heißt, was machen die jetzt? Die investieren in eine Lösung, die sie in den nächsten 2 Jahren an den Markt bringen wollen, die auch Werbung schaltet. Das wollen sie mit Microsoft zusammen machen. Gleichermaßen kann man sich fragen, ob das jetzt die Glückseligkeit der Gäste oder der Abonnenten bringt. Denn mich erinnert das so ein bisschen an Sat.1 und RTL. Das zweite ist, was ich interessant finde, die haben früher sehr intensiv getrackt, wie viele Filme werden denn geguckt bei Netflix. In dem Zusammenhang ist auch rausgekommen, dass Filme im Durchschnitt bei Netflix 20 Minuten geguckt werden. Das heißt, jeder bricht ab. Warum bricht man ab? Weil man auf sein Mobiltelefon guckt. Wir alle wissen, dass diese Zahlen uns eigentlich privat nicht überraschen, weil es uns genauso geht. Und das, finde ich, ist ein bemerkenswerter Trend. Wenn man sich mal anguckt, was Apple macht. Apple hat über 500 Millionen Dollar geboten für die James-Bond-Veröffentlichung letztes Jahr im September. Das ist ja, machen die ja nicht, weil sie das Geld liegen haben oder weil sie überlegen, ach komm, wir setzen mal ein Zeichen und danach ist verpufft, sondern die haben das Kinogeschäft zunehmend im Auge. Das ist eine These, die ich vertrete. Und wenn ich mir überlege, dass Amazon MGM gekauft hat für 8,5 Milliarden und damit die Rechte an James Bond, an der Hobbit, an Herr der Ringe,
das
Ben Hur, Dr.
Diese große
Kino-Produktionsfirma. Genau, die ist 1924 gegründet. Man kennt diesen schreienden Löwen, den brüllenden Löwen vom Film. Die kaufen ja nicht James Bond, um den bei Amazon Prime reinzupacken, sondern ich vermute, dass es durchaus möglich ist, dass die sich auch mit der Produktion fürs Kino beschäftigen. Und dann kriegt man natürlich einen ganz anderen Hub in die Kinos rein. Und das wird jetzt nicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr passieren, aber da ist eine Menge Bewegung hinter. Das ist so die internationale Perspektive. Die nationale Perspektive, die ich wahrnehme, ist, dass es auch deutsche Filmverleiher gibt, die nachhaltig in den Film investieren. Konstantin tut das, Warner tut das, Leo 9 ist ein neuer. KKR Private Equity Backed. Mhm. Die haben gerade, da war ich eingeladen zur Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin, den Deutschen Filmpreis für das letzte Jahr gewonnen für die Schule der magischen Tiere. Und da ist eine Menge Invest drin. Was ich interessant finde, ist, dass...
Aber, also noch erklären nochmal, das heißt diese amerikanischen Sachen. Netflix macht jetzt Werbung, weil sie Probleme haben, mit dem normalen Filmgeschäft Geld zu verdienen. Oder mit dem Abo-Geschäft. Dann sagst du, haben jetzt Apple kauft James Bond Rechte. Amazon kauft das Studio. Was sehen, also ich meine, ich hätte jetzt auch getippt, dass die das kaufen, um sich die Sachen für Amazon Prime zu sichern. Da sagst du aber nein, das machen die, um wirklich in den Kinomarkt reinzugehen.
Ist meine These. Die ist meine persönliche These. Und ich glaube nicht, dass James Bond im Amazon Prime landet, der nächste. Dafür ist eine weltweite Distribution so viel lukrativer für Amazon. Und ich glaube auch, dass die damit nicht am Ende ihrer Wertschöpfung in diesem Segment sind.
Aber am Ende, also das heißt, wenn man deine Argumente so ein bisschen zusammenfasst, dann sagst du, weltweit, siehe Apple, siehe Amazon, siehe KKR mit Leo 9 und Fred Kogel, überall gibt es große Investments, große Geldströme, die irgendwie in Kinoproduktion fließen. Ja. Das ist ein bisschen das Argument.
Ja. Und wenn du dann die Oberfläche hast, hast du natürlich eine ganz andere Filmdichte in der Zukunft potenziell. Ich glaube auch, dass das in Hollywood ein bisschen disruptiv wird, weil natürlich die Top-Regisseure vielleicht ein bisschen abgeworben werden. Ich fand das sehr interessant zu sehen, was Christopher Nolan gemacht hat. Der hat ja ausschließlich, wenn ich da richtig informiert bin, für Warner gearbeitet. Das war ja der Release des pandemischen Sommer 2020 mit seinem Film Tenet. Der hat sich von Warner abgewendet, weil Warner entschieden hat, das gesamte Jahr 21 Day-to-Day-Releases in den USA zu machen. Das heißt, ein Film, der ins Kino ging, ging gleich am gleichen Tag in ihren eigenen Streaming-Kanal HBO. Der produziert jetzt für Mitte nächsten Jahres Oppenheimer, eine ähnliche Agentengeschichte rund um den Zweiten Weltkrieg und die Entstehung der Atombombe, um einen Herrn Oppenheimer, eine Geschichte unter dem Dach von Universal. Das heißt, da gibt es Verschiebungen. Eine Ergänzung noch zu Leo 9. Die haben auch John Wick übernommen und, wenn ich richtig informiert bin, Panem. Das hat früher Studiokanal produziert. Das heißt, da gibt es gewisse Verschiebungen, die ich ganz interessant finde. Ich kann das Ende nicht absehen, aber das ist alles auf der Seite der Streamer und auch zwischen den Produzenten, was nicht nachteilig für uns sein muss in der Zukunft. Das heißt, würde ich heute investieren können in Kinooberfläche? Ich würde es tun.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Hast du das verfolgt? In den USA war ja zu Zeiten dieser Meme-Stocks eine Kinokette, also AMC, auch, sagen wir mal, weltweit auf einmal berühmt geworden, weil neben GameStop war das, glaube ich, so der zweitgrößte von diesen Meme-Stocks, also eine Aktie, in diesen Börsen notiert, ne, die dann sozusagen als Penny-Stock hin und her getradet wurden, gehypt wurden. Man konnte gar nicht so genau nachvollziehen, was da jetzt passiert. Also auch so dann über diese verschiedenen Foren, Reddit und so, ging es da richtig ab. In AMC, hast du das verfolgt?
Ich habe das verfolgt, aber ich habe es nicht tief verfolgt. Ich fand das bemerkenswert, was da passiert ist. Ich glaube, es ist gut anderthalb Jahre her, ne?
Ja.
Dass sie
ja
den Stock so runtergezogen haben. Und aber die genauen Mechanismen dahinter kenne ich auch nicht.
Welche Rolle spielt denn Kinowerbung überhaupt noch? Du hast gerade so ein Netflix-Werbemodell, das kommt jetzt irgendwie ja, demnächst, haben sie angekündigt. Ich meine, ihr macht ja auch Kino, sehr viel Werbung im Kino, also vor den Filmen logischerweise. Erklär mal da die Wertschöpfung.
Also Kinowerbung spielt nach wie vor eine sehr große Rolle, auch für die Profitabilität eines Geschäftsmodells Kino. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man im Kino wirbt, dass man weiß, vor welchem Film wirbt man, welche Zielgruppe sitzt da im Saal. Das heißt, du hast eigentlich eine 100% Kontakterreichung. Nichtsdestotrotz verschiebt sich das Trailering auch ein Stück weit von der großen Leinwand auch in die digitalen Medien. Das heißt, auf unserer Homepage werben viele Distributeure, Filmverleiher. Und wir machen auch gezielt gemeinsam mit den Filmverleihern Social-Media-Kampagnen. Das heißt, dass wir unter unserer eigenen Regie für Filmprodukte Reichweite zukaufen, um auch dann eben Menschen ins Kino zu bewegen, was natürlich online, brauche ich dir nicht zu erklären, viel mehr nach.
Aber das heißt, die Kinowerbung ist im Wesentlichen Trailer für andere Filme, die gezeigt werden?
Ja. Es gibt auch immer mal große Kampagnen, wenn Produktlaunches kommen, haben wir auch schon gehabt. Auch
aber Langnese und sowas, ich verbinde jetzt irgendwie
ja, Langnese, das kennen wir alle noch aus der frühen Jugend.
Ja, genau.
Auch solche Sachen gibt es natürlich noch. Es gibt auch lokale Werbung, Kinowerbung. Es gibt aber, das machen wir über einen Monopolisten in Deutschland, Werbebeischer. Die kaufen das für uns ein und die managen das Ganze.
Also Werbebeischer ist auch eine Hamburger Firma. Ne?
Genau.
Und die haben wirklich ein Monopol auf Kinowerbevermarktung. Das heißt, die haben von euch und auch euren Wettbewerbern, haben die alles Inventar sozusagen bekommen. Und die sorgen dafür, dass da dann Trailer laufen, dass da dann Langnese oder der lokale Autohändler dann da werben kann.
Genau. Ein paar Sachen machen wir selbst, aber das absolute Gros machen die.
Wenn man jetzt mal
für die Leinwand, nicht fürs digitale Foyer. Das machen wir mit anderen Betreibern.
Okay.
Machen wir mit Ströer.
Okay, also die Flächen im Foyer.
Genau,
so. Okay. Wie viel Prozent des Umsatzes macht es bei euch aus, so Größenordnung?
Prozent vom Umsatz ist nicht erheblich, aber die Marge ist erheblich.
Okay, also vom Ergebnis ist dann eher.
Vom Ergebnis her hat es einen sehr, sehr großen Impact. Muss man aber auch sehen, wie man immer eine P&L liest. Ne? Man neigt dazu, die ganze Miete immer nur auf den Film zu packen. Deswegen verdienst du mit Popcorn viel mehr Geld. Das ist aber auch alles nicht richtig. Aber bei Leinwandwerbung hast du natürlich wenig Kosten hinter, ne? Im Vergleich zu Personal, Miete, Energie
klar.
Und so.
Ja. Also das heißt, wenn man so, sagen wir mal, auf den Umsatz guckt, dann ist vor allen Dingen das Ticket der Treiber. Und dann das nächste ist
die Concession.
Die Concession, also das Essen, was man da so zu sich nimmt.
Ja.
Und beim Ergebnis ist der Treiber dann vor allen Dingen die Werbung und wahrscheinlich auch Concession.
Ja, genau.
Und die Filme sind auch ergebnismäßig gar nicht so relevant.
Ja, man muss aufpassen,
die ziehen die Leute
wie ich
rein.
Eben sagte, wenn man die Miete nicht artgerecht allokiert, dann ist das Resultat aufgrund der Margenkonstellation der drei großen Geschäftsfelder. Aber es ist natürlich nicht ganz richtig.
Mhm. Ja. Und wenn ihr dann jetzt so demnächst Fußballsachen macht, das müsste doch dann trotzdem also gigantisch funktionieren, weil da könnte man auch Werbung machen, da könnte man auch richtig viele Concessions machen. Also ich meine, wenn man da jetzt eine einigermaßen vernünftige Sicherheitssituation reinbekommt und da jetzt keinerlei Hooligans, was du da gerade beschrieben hast, dann...
Ja, Hooligans würde ich nicht sagen, aber ich kann mal eine kleine Anekdote aus den letzten 2 Wochen erzählen von den Minions. Gab ja angeblich durch TikTok initiiert eine Kampagne unter den Jugendlichen, die Gentle Minions, das heißt, dass man sich als Jugendlicher einen Anzug anzieht und ins Kino geht, und das ist hier und da in deutschen Kinos, nicht nur in deutschen, Europa, weltweit ein bisschen aus den Fugen geraten, und dann stehst du halt da und bist darauf nicht vorbereitet.
Da kommen halt Jugendliche, TikTok-getrieben, im Anzug in die Kinos.
Ja, die kaufen ganz viel an der Concession und dann geht das in den Saal, und nicht alle, ganz wenige, wie im Fußballstadion, ne, ganz wenige. Und dann, wenn du dann nicht nah dran bist, dann gerät das außer Kontrolle, denn während eines Films können wir nicht 10 Sicherheitskräfte in
die Saal stellen. Aber was machen die denn? Also ich meine, die sind im Anzug unterwegs und dann was? Ja,
dann stehen sie auf, dann filmen sie mit, dann gab es ein paar Vorfälle, dass mit Dingen geworfen wird, im Süden, in Karlsruhe, nicht bei uns, aber beim Wettbewerber wurden Kinos verwüstet. Und das ist
von diesen Anzugjugendlichen?
Von den Anzugjugendlichen, ja.
Das ist,
ich will nur sagen, das sind für mich dann immer so Signale.
Also am Ende ein TikTok-Trend.
Ja, das sind für mich so Signale, wenn ich so in meinem Elfenbeinturm am Valentinskamp sitze, dann würde ich sagen, komm, lass die mal alle rein, lass mal ein bisschen feiern. Ich habe mir das 2 Tage vor Ort angeguckt und ich habe auch mit im Saal gesessen, weil ich das auch spannend finde, und ich meine, wir haben alle mal Scheiße gebaut als Jugendliche, und ich finde es auch nicht dramatisch, aber ich bin dafür endverantwortlich, dass jeder Gast seinen Film, so wie er es erwartet, genießen kann mit seinen Kindern. Ja. Es gibt bestimmt ein paar, die finden das lustig, es gibt auch, ich habe im Saal mir den Kindern und den Eltern in die Augen geguckt und gesehen, dass sie es nicht lustig finden. Und das möchte ich nicht, darf ich auch nicht zulassen. Und deswegen müssen wir bei Fußball-WM, was eine ganz andere Dimension hat, was aber gleichermaßen auch Potenzial bietet, in nicht nur in Berlin, in Hamburg, in den Großstädten, sondern Multikulti-Events zu veranstalten. Ich hätte da riesen Lust zu, aber wir sind noch nicht am Ende mit unseren Gedanken dazu.
Gibt es denn noch andere technische Innovationen, die im Kino auf uns warten? Also wie gesagt, wir haben jetzt ja von dem Streaming gesprochen, wir haben von den Kinomöbeln, also den Stühlen, in denen man sitzt, gesprochen. Es gab ja auch mal so diese ganzen 3D-Brillenbilder, also wo dann Leute mit so 3D-Bildern im Kino saßen. Davon habe ich nie wieder was gehört. Kommt da noch irgendwas?
Ja, es ist ganz interessant. Der größte Film des Jahres, auf den warten wir eigentlich schon 13 Jahre, wird ja Avatar. The Way of Water werden. Mhm. Der kommt, meine, am 14. Dezember. Mhm. Der letzte hat über 11 Millionen Besucher weltweit.
Also dann für deutsche Verhältnisse Rekorddimension.
Ja, der hat über 11,2 Millionen Besucher in Deutschland gemacht. 2009, ist jetzt wirklich lange her. Und das ist für uns so ein Ankerpunkt im Winter, das ganze Thema 3D zu revitalisieren. Mhm. In den USA, um auf die großen Märkte zurückzukommen, war der Trend 3D richtig stark. Vor 10 Jahren, der ist aber sehr, sehr zurückgegangen. Vor kurzem ist Doctor Strange gestartet von Disney, der hat in den USA einen 3D-Anteil von 10% gehabt. Mhm. In Deutschland 50%, andere Märkte Südamerika.
3D-Anteil?
Ja.
Also sitzt man mit Brille dann wirklich
da? Ja.
Okay, das machen die Leute.
Ja. Aha. Und in Südamerika, Brasilien 45%. Wir haben jetzt die Minions, die hatten einen 3D-Anteil von 35%. Immer noch jeder Dritte sitzt mit 3D. Mhm. Gibt ja getrennte Shows von den 2Ds, aber es ist nach wie vor da, aber auch rückläufig. Und wenn ein Film den Unterschied macht, wirklich in andere Welten einzutauchen, der auch jegliche Streaming-Diskussion beendet, dann ist das Avatar. Mhm. Ich war vor kurzem in Barcelona zur Cine Europe, sind wir einmal im Jahr, gucken uns mit den internationalen Vertretern sowohl von Kinobetrieb als auch von Distribution den Filmslate der nächsten 12 Monate an. Da haben wir mal bisschen Footage von Avatar gesehen, 20 Minuten, das ist umwerfend. Und ich bin.
Als normal oder als 3D?
Normal und 3D. Ich habe es 3D gesehen, da bist du in einer anderen Welt. Und das, das wollen wir unbedingt revitalisieren. Wir haben eine Menge 3D-Screens, wir werden uns darauf bestmöglich vorbereiten. 2009 hat der Film 2,8 Milliarden weltweit eingespielt, 1,8 Milliarden davon waren 3D, 70%. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr erreichen. Aber wir haben definitiv Potenzial, richtig gut dieses Produkt nochmal wieder.
Aber es ist erstaunlich, dass eigentlich eine technische Innovation jetzt sozusagen revitalisiert werden muss oder so ein bisschen so so in Decline ist. Also das, man hätte ja gedacht, dass das irgendwie die Zukunft wird, aber es ist so, war so eine Zwischenphase eigentlich dann
nur. Ja, aber gut, 10 Jahre später immer noch ein sehr beträchtlicher Anteil in Deutschland. Also der, auf den kann man aufbauen. Es gibt natürlich auch in den letzten 10 Jahren weitere Entwicklungen. Was für uns zunehmend wichtig wird, wo wir auch eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen haben, ist das Thema OV, Original Version. Mhm. Wenn wir den Dr. Strange sehen, hat bei uns in den ersten 2 Wochen jeder 4. Gast in OV geguckt. Das heißt, wir könnten jetzt Dammtorsaal 1, mal beispielhaft, auch in OV zeigen. Das hätte es vor 2 Jahren nicht gegeben. In Deutschland hat man einen Marktanteil von 30% OV. Also das heißt, deutlich stärker als der Wettbewerb. Und das ist für uns auch ein Zukunftsmodell. Das heißt, man kann auch nicht 2D, 3D, OV, alles Mögliche zeigen, sondern wir müssen irgendwo auch Schwerpunkte setzen. Und so ein bisschen kannibalisiert unser Scheduling ja gegeneinander. Aber jetzt geht es darum, Avatar richtig groß zu machen. Ich meine, wir sprechen über den 14. Dezember. Wir werden diesen Film zelebrieren. Das ist in der Produktion der am weitesten diversifiziert gefilmte Film. Der wird in 160 Sprachen erscheinen. Der ist für IMAX produziert. Der ist für CinemaX produziert. Das sind Kinos, wo du eben die Technik ansprachst, wo die, nicht nur die Leinwand vorne ist, sondern an den Seiten noch weitergeht. Das ist fantastisch, da drin zu sitzen. Und es wird auch für 4DX produziert, das heißt, wo Stühle mit dem Film mitgehen. Und man kann in alles investieren, nur man muss immer auch sehen, je nachdem, in welchem Unternehmensumfeld man arbeitet und also Eigentümerumfeld. PI heißt, ja, leg mir ein Business Case vor. Und es gibt andere Kinobetreiber, die legen großen Wert in Deutschland auf IMAX. Es gibt andere, die auf CinemaX Wert legen. Es gibt andere, die auf Dolby Atmos auch Sound Wert legen. Für uns, für Cinemax, gilt der Recliner, die Bestuhlung. Das ist etwas, was ich mitnehme aus meiner Sicht und tiefsten Überzeugung. Selbst wenn ein Film mich mal nicht so überzeugt, kann ich immer noch sagen, war aber toll bei Cinemax. Und deswegen werden andere da vielleicht eine andere Richtung einschlagen als wir.
Ist das Business, was du da betreibst, mit so Programmkinos eigentlich überhaupt noch vergleichbar? Also wenn man das so sich anhört, wie ihr da jetzt drüber nachdenkt, und dann gibt es so die kleineren, ne, Kino, so die dann einer, also so One-Man-Shows oder dann so eine, so, also eine, ein Outlet, das dann nur eine, keine Kette, irgendwie so Programmsachen, die werden, die folgen ganz anderen Business-Logiken wahrscheinlich, ne?
Ich denke auch. Ich bin ja kein Kinokind. Ich habe einen Großteil meiner Karriere bislang bei Tchibo verbracht. Ich bin ein Kind aus dem Handel und ich sehe uns auch als Händler am Ende. Natürlich mit klarem emotionalen Fokus auf das Produkt Film. Aber am Ende sehe ich ganz, ganz viele Parallelen zu meiner Tchibo-Zeit, insbesondere zu den wöchentlich wechselnden Tchibo-Phasenwelten. Denn wenn ein Film am Donnerstag startet und am Sonntag nicht die Besucher gemacht hat, um den Zielwert zu erreichen, wird er ihn danach nicht erreichen. Filme haben einen Ramp-up und wenn sie schwach starten, kommen sie nach hinten nie hoch. Das ist bei den Tchibo-Non-Food-Phasen genauso gewesen. Und genauso ist das für uns wichtig, zu überlegen und wirklich zu tracken und zu managen, was für eine Conversion haben wir. Nicht nur online, sondern auch, was gelingt uns für eine Conversion von Gästen, die ins Kino kommen. Mhm. Wie viele von denen bewegen wir zur Concession? Wie viele von denen bewegen wir uns zu erlauben, mit ihren Daten zu arbeiten? Wie viele von denen geben uns Feedback, ob sie den Kinobesuch genossen haben? Und dass man wirklich dieses nah am Kunden in alle Köpfe reinkriegt, bis in die Theaterleiterinnen und Theaterleiter, bis in die Servicekräfte, dass wir alle dafür stehen, dass wir ein Erlebnis bieten. Und
wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell?
Derzeit 1200. Zu Avatar werden wir 1500 sein.
Ach, das um den Film handeln zu können, müsst ihr sozusagen eure Belegschaft...
Ja, momentan ist Minions ist ein großer Film, aber jetzt gehen wir in eine leichte, saure Gurkenzeit. Es kommt nochmal Bullet Train von Brad Pitt und nochmal die Schule der magischen Tiere Teil 2 und dann gehen wir in eine Zeit, wo die Filmversorgung nicht so stark ist, hat man immer mal. Und deswegen.
Und dann baut ihr direkt auch Personal ab, weil ihr sofort sehen könnt, dass wir das irgendwie...
Wissen wir, das ist also richtig 365 Tage 24/7 Operations. Das heißt, wir haben richtige Amplituden im Personal, die auch dann gar nicht so einfach zu managen sind in der nachpandemischen Zeit. Denn wir haben eben Wochenendarbeit, wir haben bis tief in die Nacht Arbeit, wir müssen die Leute trainieren, wir müssen sie bekommen. Wir wollen auch, dass jemand, der für uns arbeitet, das Sales-Gen mitbringt. Es ist für viele der Berufsanfang, der erste Job. Mhm. Und da investieren wir eine Menge Zeit als Arbeitgeber auch, um uns da auch zu positionieren.
Bei diesen Amplituden, das sind dann aber dann irgendwie sozusagen Teilzeitkräfte, Studenten oder sowas in der.
Zu gewissen Graden ja. Wir haben mit unseren Betriebsräten gewisse Vereinbarungen getroffen, bis zu welchem Grad wir das tun dürfen. Wir können nicht ausschließlich mit Zeitarbeitskräften arbeiten. Aber das ist definitiv nicht so einfach zu managen, weil wenn du da daneben liegst und Avatar nicht 6 Millionen oder 8 Millionen Besucher macht, sondern 2, dann stehen die sich die Beine im Bauch und das geht 1:1 in die P&L. Da kann kein Mitarbeiter von uns was für oder keine Mitarbeiterin, aber Das ist immer mal.
Was die Leute holt ihr dann? Also es ist einfach Servicekräfte mehr, weil wenn Besucher kommen, dann braucht ihr mehr Verkäufer, genau, und sowas.
Ja. Ja, am Einlass, an der Kartenkasse und an der Concession im Wesentlichen.
Krass, okay.
Ja. Haben natürlich noch so ein paar disruptive Elemente jetzt durch die Ukraine-Krise, die Energiekosten. Wir haben durch den Ausgang der Bundestagswahl letztes Jahr ein Minimumlohn von 12 Euro ab Oktober. Das sind natürlich hohe Belastungen, die wir auch managen müssen, denen wir uns stellen müssen.
Aber ist es denn für euch ein Problem, Personal zu bekommen? Oder ist es so, dass irgendwie die Leute sagen, okay, nee, im Kino arbeite ich weiterhin gerne?
Also hier und da ist es schon mal knapp, aber wir sind voll sendefähig. Von der Matinee morgens bis in die Spätschicht. Ich habe mal von anderen Filmverleihern gespiegelt bekommen, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Haben hier und da immer noch mal Corona-Ausfälle, dann wird es extrem knapp. Müssen dann auch tageweise mal entscheiden, ob wir überhaupt aufmachen können. Bisher haben wir es immer hingekriegt. Aber es ist nicht nur im Thema Personal, sondern auch, was die Immobilien und das ganze Facility-Management angeht, hier und da auch nochmal deutlich zu spüren, dass es Nachwirkungen der Pandemie gibt, dass Lieferketten durchbrochen sind. Wenn mal ein Ersatzteil fehlt, dann dauert das mal eine Woche, bis es da ist. Früher war es in 24 Stunden da. Und so hat man dann hier und da auch mal für einen Tag ein Kino zuzumachen, wenn Sicherheitsaspekte eben mal zum Vorschein kommen. Und also an allen Ecken und Enden ist echt Operations.
Was für eine Stadtgröße muss eine Stadt haben, eine Einwohnerzahl, damit ein Multiplex, also bei euch oder bei einem anderen, überhaupt Sinn macht?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben viele Locations in Großstädten. Wir haben aber auch ein sehr gut funktionierendes Kino, beispielsweise in Oldenburg. Das ist ein Standalone, da gibt es nur Cinemax. Die ziehen aus dem gesamten Umfeld ein. Das
aber ist Oldenburg sind also so 200.000 Einwohner oder sowas?
Ich glaube, ganz so viele sind es nicht. Aber ja, Göttingen ist ein anderes Beispiel. Regensburg, viele Studenten. Aber die ziehen aus dem Umland. Und das ist auch ganz interessant, wenn man sich Besucher am Dammtor anguckt. Die kommen nicht nur aus Hamburg mit der S-Bahn angefahren. Die kommen aus vier Bundesländern am Wochenende. Die gehen in die Stadt mit der Familie, kommen sie zu uns. Kommen aus Schleswig-Holstein, MacPom, Niedersachsen, Hamburg. Und das sind schon Magneten, wo ein Besuch der Großstadt auch mit dem Kinobesuch verbunden wird. Ist in Berlin ähnlich, ist in Essen ähnlich, im Ruhrgebiet.
Okay, also ich bin gespannt, was ihr euch dann in den nächsten Jahren einfallen lasst. Vor allen Dingen aber auch jetzt im Herbst. Ich hätte Bock, tatsächlich irgendwie Fußball-WM im Kino zu gucken. Aber in der Tat, wenn einer irgendwie so einen Knaller irgendwie in die Nähe wirft oder da irgendwelche Pyros zündet, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber okay, also mal schauen, wie es so weitergeht. Und es ist ja sehr erfreulich zu hören, dass es irgendwie jetzt, unabhängig jetzt mal von der Pandemie, so stabil unterwegs seid. Also das hätte ich jetzt ganz anders wahrgenommen. Und es scheint ja noch irgendwie viel möglich. Also auch gerade, wenn man guckt, was ihr da an Besucherfrequenzsteigerung vielleicht zu ausländischen Märkten schaffen könntet.
Ja.
Also macht ihr Mut.
Ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen. Und gucke positiv in die Zukunft. Ich bin bei Tchibo ins oberste Management aufgestiegen in Zeiten, in denen es nicht gut aussah. Ich habe jetzt hier mal eine Menge erlebt in den letzten 2 Jahren, die ich sonst nicht erlebt hätte. Und es muss viel passieren, dass man mich aus der Ruhe bringt.
Okay, Frank, vielen, vielen Dank fürs Rumkommen und fürs Kino-Update. Und du hast gesagt, Avatar ist dann das ganz große Thema. Wann? Ende des Jahres, ne?
Also 14. Dezember in Deutschland.
Okay, und dann musst du damit dann wahrscheinlich wieder was werden es bei dir sein? 10, 20 Millionen Umsatz machen?
Ja, also so viel wie geht, ne? Also das ist ein Riesentitel, da werden wir bis zu 1 Million Besucher machen.
Bei euch?
Okay, hoffe ich. Also ich hoffe, dass der 6, 7, 8 Millionen macht. Wir werden da einen deutlich höheren Marktanteil als unseren Durchschnitt haben, weil das ein Genre ist, wofür man zu Cinemax kommt. Wenn wir noch unsere Concession und unsere Teams heiß machen, was wir tun werden,
definitiv. Dann sind wir 10, 20 Millionen, dann ist das schon echt richtig relevant.
Das ist richtig relevant, ja. Und der hat auch wirklich was zu bieten. Das sage ich. Ich bin sehr kritisch mit viel Genre. Ich bin kein Marvel-Fan. Und viel, viel Umsatz wird mit Marvel gemacht, aber Avatar hat mir die Schuhe ausgezogen.
Ist es überhaupt noch möglich, sagen wir mal, neue Franchises zu bauen, weil man hat das Gefühl, wir reden immer wieder von denselben. Also wir reden von Spider-Man, von Batman,
Mission Impossible,
von jetzt irgendwie Tom Cruise. Okay, das hat jetzt eine Weile gedauert, aber auch da. Also schafft man noch neue Franchises? Kennst du noch neue Franchises?
Ich finde die Trends bei Illumination ganz gut und es ist sicherlich auch eine Riesenherausforderung, wirklich die Wette einzugehen. Denn Riesenfilme kosten Riesengeld und Avatar kostet eine Viertelmilliarde Dollar. Die musst du erstmal auf den Tisch legen und wenn du etwas Neues, Großes produzieren willst, dann musst du Geld in die Hand nehmen und das ist gar nicht so einfach. Erinnert mich wieder an meine Tchibo-Welt. Wir haben auch immer diskutiert, warum haben wir eigentlich nur 10 große Phasen im Weihnachtsgeschäft, warum nicht im Sommer. Ja, nimm doch mal das ganze Geschäftsgebaren und deinen ganzen Mut zusammen und baue eine große Phase rein, dann floppt das. Das muss man wirklich auch, glaube ich, mit Augenmaß betrachten und auch mit ein bisschen Rücksicht. Das ist nicht so leicht, einfach einen Blockbuster nach dem anderen zu produzieren, aber Avatar wird definitiv einer und lass uns mal gucken, was danach kommt. Der Avatar 3 ist schon fast fertig produziert, der kommt genau zu Weihnachten 2023, am vierten Teil wird auch schon gearbeitet. Das heißt, es gibt auch diese großen Franchises, die auch noch Potenzial haben, in der Zukunft noch größer zu werden als die in der Vergangenheit.
Und die sagen wir mal, so ein Spider-Man oder ein Batman oder was ist denn noch so groß, die bauen, oder Fast and Furious, die bauen auch nicht ab, also die bleiben dann auch hoch.
Unterschiedlich. Spider-Man jetzt war einer der größten einer der größten Filme der jüngsten Vergangenheit. Im Land unserer Muttergesellschaft war James Bond und Spider-Man 2 der Top 4 Titel, die es jemals gegeben hat in diesen Zeiten. Ja. Und das ist auf jeden Fall vielversprechend für die Zukunft.
Okay, okay, okay. Also, wer bei uns im Blick, wer jetzt Lust bekommen hat auf einen Kinobesuch, ja, ich glaube, ihr seid überall, ihr hast ja in der Nähe der Bahnhöfe bei größeren Städten, Cinemax, es gibt auch andere gute Kinos natürlich ja, demnächst vielleicht im Herbst oder an regnerischen Sommertagen mal wieder ins Kino. Danke sehr fürs Rumkommen.
Herzlichen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.